Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 40 unseres Podcasts. Für einen Moment hat die Welt am vergangenen Dienstag genackelt. So schreibt es Alexander van Gerven in der Einleitung der heutigen FF-Titelgeschichte. Über 100 Hausdurchsuchungen in ganz Italien, haufenweise Beschlagnahmungen, 77 Beschuldigte, 8-mal Hausarrest, ein Haftbefehl gegen einen Milliardär. Nicht weniger als der Verdacht einer autochthonen Mafia, die in Südtirol und im Trentino agiert, das steht im Raum. Und die beschaulichen Musterprovinzen im Norden Italiens erschauderten. Auch der Südtiroler Unternehmer Heinz-Peter Hager steht unter Hausarrest. Die breit angelegte Untersuchung betrifft vor allem verschiedene Immobilienprojekte im oberitalienischen Raum in den Jahren 2018 bis 2022. Um welche Projekte es sich handeln könnte und wie Hager in Norditalien mit seinen Partnern ganze Stadtteile aufgekauft hat, darüber hat FF-Redakteur Norbert Dallon vor 2 Jahren in der Titelgeschichte Impresario Hager berichtet. Und heute ist Norbert Dallon, 1 Jahr nach seiner Pensionierung, hier zu Gast im FF-Podcast. Norbert, du bist nun seit 1 Jahr nicht mehr hier in unserer Redaktion und ganz ehrlich, du fehlst. Wie geht es dir denn?
Danke, Verena, für die Blumen. Mir geht es gut und ich glaube, es tut mir recht gut, mal eine Auszeit zu nehmen. Dieses Jahr war ich weg vom Journalismus, total weg. Und da bekommt man einen Blick von außen und dieser Blick von außen, glaube ich, ist sehr lehrreich.
Inwiefern ist er lehrreich?
Naja, weil der Blickwinkel sich ändert und weil man ertappt wird, sich selbst dann selbstkritisch zu hinterfragen, wie man bestimmte Geschichten geschrieben hätte, wie man sie dann liest in der Zeitung, wie würde man sie anders schreiben. Also ich finde, das ist eine recht interessante Phase gewesen, ja.
Wie hast du jetzt vielleicht auch in der vergangenen Woche gerade die Ermittlungen rund um Heinz-Peter Hager, René Benko beobachtet von außen?
Ja, richtig. Aber ich habe sie so beobachtet, jeder Nicht-Journalist ebenfalls, also Zeitung lesend, vielleicht das eine oder andere Dokument gesichtet, mit Freunden und Bekannten gesprochen und ja.
Du warst ja, und darüber wollen wir heute sprechen, einer der Journalisten in unserem Haus, der die vergangenen Jahre wiederholt zu Heinz-Peter Hager recherchiert hat. Impresario Hager, so lautete die Titelgeschichte, die du vor genau 2 Jahren, also im November 2022, veröffentlicht hast. Du hast dich damals auf die Suche in Norditalien gemacht, um dir vor Ort anzusehen, welche Projekte Hager mit seinen Partnern dort realisieren wird. Was hat dich denn damals am meisten überrascht?
Die Idee zu dieser Geschichte kam ja von einer, ich glaube, auch geschäftlichen Wandlung im Leben des Heinz-Peter Hager, der zunächst reiner Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsberater war, aber dann auch an der Seite von René Benko selbst zum Unternehmer mutiert war. Ich machte mich auf den Weg nach Trient, Rovereto, Verona, Bergamo, Pavia und dort erlebte ich einfach diese neue Figur von Heinz-Peter Hager, der jetzt nicht mehr als Berater auftritt, sondern selbst als Unternehmer.
Als Unternehmer, als Immobilienentwickler?
Als Immobilienentwickler. Und salopp gesprochen könnte man sagen, oder zumindest hatte ich den Eindruck, dass in diesem Italien-Business Hager selbst zum René Benko geworden ist. Also das, was wir von René Benko kennen in Österreich, in Deutschland, in der halben Welt, hat hier in Italien Hager realisiert. Und da ging es, oder da geht es immer noch um riesige Immobilienprojekte, also wo das Geschäftsmodell identisch ist wie jenes von Benko, nämlich, dass man Filetstücke, Top-Immobilien, brachliegende Areale in den Metropolen erwirbt und dort Projekte realisiert, die eigentlich seit Jahren irgendwo brach liegen oder als Ideen herumgeistern und wo die lokalen Unternehmer nie die Kraft oder die, man könnte sagen, dann nie das nötige Netzwerk besaßen, um diese Projekte zu stemmen. Und da tritt Hager auf den Plan und macht das.
Und wie wurde er denn und seine Partner in diesen italienischen Städten empfangen? Also wurden die mit offenen Armen empfangen?
Die Hypothese war natürlich, da kommt ein Kuckuck nach Pavia, sagen wir mal, und da ist das Ex-Gnecchi-Areal. Da könnte man eigentlich vermuten, dass eine bestimmte Opposition oder zumindest eine Skepsis herrschen würde, aber generell, soweit habe ich es zumindest feststellen können, wurden Hager und seine Partner mit offenen Armen empfangen, weil tatsächlich sie aus diesen brachliegenden Arealen diese Wunderwelten geschaffen haben. Ich sage jetzt Wunderwelten unter Anführungszeichen, wie wir es da hier in Bozen vom Walterpark kennen.
Das heißt, es wurden Einkaufszentren errichtet, Hotels?
Einkaufszentren, Hotels, also dasselbe irgendwie wie hier im Walterplatz, also Living, Shopping, Büros, Hotels, Freizeitanlagen und so weiter und so fort. Es gab natürlich vereinzelte kritische Stimmen, brauchen wir das, braucht es nicht etwas anderes, aber generell, glaube ich, hat es überall, fast überall, wir können dann im Detail natürlich das eine oder andere Gegenbeispiel auch sehen, generell war man der Meinung, hoppla, hier ziehen jetzt alle an einem Strang und wollen das tatsächlich realisieren.
Also es gab wenig kritische Stimmen, bis auf Riva, und nun kommen wir auf Riva zu sprechen. Du hast ja damals Adalberto Mosana getroffen, den ehemaligen Bürgermeister von Riva. Er war ja über das Vorhaben Hager, das Ex-Katoi-Grundstück zu übernehmen, wenig begeistert. Warum denn?
Ja, weil Mosana wollte aus diesem Areal eigentlich einen Freizeitpark, etwas Grünes machen, eine grüne Lunge. Mosana war der Auffassung, dass in Riva genug Shoppingtempel und Hotels existieren und man ein neues Projekt nicht nötig habe. Und da ist er dann eben mit Hager und Signoretti übers Kreuz gekommen. Und ja, am Beispiel Hager sieht man, dass dann eben diese Investoren rund um Hager mit den Genagelten daherkommen. Also durchaus, aber das ist üblich in der Branche, nehme ich mal an. Also,
was meinst du damit konkret?
Also es gibt ja auch Prozesse, also dieser Mosana, da wurde dann schon mit harten Bandagen gekämpft. Mosana.
Er musste dann zurücktreten, also beziehungsweise er hat nicht die Wiederwahl gewonnen?
Ja, er musste zurücktreten, weil er selbst in einen Prozess verwickelt war. Mit Hager, er war Prozesspartei, also musste er zurücktreten. Daraufhin war ein Gemeinderatswahlkampf und die Gruppe um Hager haben die neue Lega-Bürgermeisterin unterstützt. Sicherlich in der Hoffnung, dass da sich diese Gegnerschaft in Luft auflöst. Und so war es dann auch.
Nun wissen wir, dass die heutige Bürgermeisterin von Riva, Cristina Santi, eine der Personen war, die im Hausarrest überstellt wurde im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier. Nun ist sie aus dem Hausarrest wieder entlassen. Welche sind denn die Vorwürfe gegen Cristina Santi zum Beispiel?
Ja, jetzt kommen wir eben dieser Riesenermittlung, die jetzt die Schlagzeilen beherrschte. Und da kann ich wenig dazu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die Ermittler sehr wohl handfest Beweise in der Hand haben. Man geht von einem Konstrukt, von einer Idee aus, dass es eine, also ich zitiere jetzt mal, eine mafiöse Vereinigung gegeben hat, eine kriminelle Vereinigung zum Zwecke, Geld zu lukrieren. Und da hätten, also laut Anklageschrift, Dutzende Personen mitgespielt. Und an der Spitze dieser kriminellen Vereinigung hätte René Benko gestanden und direkt unter Benko Heinz-Peter Hager. Ob da konkrete Elemente vorhanden sind, kann ich beim besten Willen nicht sagen.
Aus deiner Sicht, kann man denn wirklich eine kriminelle Vereinigung konstruieren?
Konstruieren kann man alles, man muss es dann aber auch beweisen. Eines ist mutmaßen und ich glaube, Hager wirklich über viele Jahre verfolgt zu haben, journalistisch verfolgt zu haben. Es geht um Projekte von einer Größenordnung, wo immer Fragen gestellt werden und wo es immer jemanden geben wird, der, sagen wir mal, Böses unterstellt. Und tatsächlich, also wenn man sich diese Projekte dann im Einzelnen anschaut, dann entdeckt man Verzwickungen von weiß Gott wie viel Unternehmen, wo sehr schwer durchzublicken ist, wer hinter diesen Unternehmen steckt, wie die Geldflüsse funktionieren. Irgendwann haben dann diese Unternehmen einen Sitz in Liechtenstein, in Luxemburg. Also das Modell ist immer dasselbe, wie wir es von René Benko kennen. Das heißt natürlich dann nicht immer oder nicht unbedingt, dass es sich um etwas Illegales handelt. Es ist in erster Linie suspekt. Am Fall Benko sieht man, dass dann sehr wohl strafrechtliche Aspekte daraus resultieren. Und der Fall Benko, glaube ich, steht erst am Anfang der Ermittlungen. Was da herauskommt, wird man vielleicht in einigen Jahren wissen. Was man ebenfalls sagen kann, dass Heinz-Peter Hager nicht nur Bencos Statthalter in Italien war oder ist, sondern sicherlich prägnante, wesentliche Rolle an der Seite Bencos im Benco-Imperium gespielt hat und vielleicht auch noch spielt. Also insofern, Verstrickungen sind da. Daraus dann aber strafrechtliche Hypothesen ableiten zu wollen, das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat das jetzt, die Anklage, erhoben oder zumindest die Ermittlungen. Und da bin ich gespannt, was aus diesen Ermittlungsakten jetzt hervorgeht und ob tatsächlich aus diesen Ermittlungen dann, ob es zu einem Hauptverfahren kommt.
Die Frage ist, wie du ja bereits angesprochen hast, die Vorwürfe, die sind ja wirklich gravierend. Die Rede ist ja von der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Manipulation von Ausschreibungen, unrechtmäßiger Parteienfinanzierung und. Aus deiner Sicht, was wird denn von all diesen Anschuldigungen übrig bleiben?
Oh, da kann ich nicht Kugel lesen. Das weiß ich beim besten Willen nicht. Was ich schon den Eindruck habe, ist, man ist vielleicht zu schnell, wenn man aus bestimmten, also es wird ja viel von der Nähe zwischen den Unternehmern und der Politik gesprochen. Das ist diese WhatsApp-Gruppe.
Also die WhatsApp-Gruppe, wo auch Landeshauptmann Arno Kompatscher mit drin sein soll, also mit dem Titel Weihnachtsessen.
Genau.
Die sprichst du an.
Und also der Landeshauptmann hat ja betont, als er fordert oder direkt die Staatsanwaltschaft auf, den Inhalt dieser WhatsApp-Gruppe zu veröffentlichen, weil man dann sehen würde, dass es ein total harmloser Chat war zwischen mehr oder weniger gut befreundeten oder bekannten Menschen. Als Journalist habe ich eben immer erlebt in Südtirol, manchmal genügt es ja auch, wenn man per Du ist mit jemand, dass bereits schon unterstellt wird, hoppla, man steckt unter einer Decke mit dieser Person. Dabei ist man ein kleines Land, wir kennen alle. Man ist mit den meisten Menschen per Du. Vielleicht hat man auch sogar eine WhatsApp-Gruppe, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich mit dieser Person deswegen eine kriminelle Vereinigung bilde und unlautere Geschäfte mache. Dies vorausgesetzt will ich natürlich jetzt nicht die Ermittlungen kleinreden. Die Ermittlungen sind schwerwiegend, sehr schwerwiegend. Deswegen, ich bin gespannt, was da herauskommt. Also ich sehe, dass die Staatsanwaltschaft die Latte sehr hoch legt und von einer Hypothese ausgeht, die mich auch als Journalist verblüfft. Und ich bin gespannt, was da herauskommt. Eine Sache noch möchte ich auch hinzufügen, wenn man die Ermittlungen liest und herausbekommt, wie viele Personen in Südtirol abgehört werden, am Telefon abgehört werden, dann erschreckt mich das schon. Also da ist, sagen wir mal, Privacy, früher hieß es einmal Briefgeheimnis, früher hat man sich Briefe geschickt, jetzt telefoniert man. Also zu wissen, dass Telefonate nicht mehr privat sind, das in diesem Ausmaß, das sollte vielleicht auch zum Nachdenken anregen.
Heinz-Peter Hager ist nun seit 10 Tagen in Hausarrest. Südtirol ist in Aufruhr. Du kennst ihn ja aus deinen journalistischen Arbeiten sehr gut. Du hast mehrere Interviews mit ihm geführt. Aus deiner Sicht, hat er eine solche Ermittlung auf sich zukommen sehen? In diesem Ausmaß?
Ich kann mir vorstellen, dass ja. Hager weiß, er ist ein Profi, er ist in diesem Geschäft, er weiß, er bewegt sich in einem Haifischbecken. Er weiß, dass überall, wo er auftritt, nicht nur applaudiert wird, sondern dass auch Gegenwind bläst. Man hat das in Bozen gesehen, wo er in Bozen einigen auf die Zehen getreten ist. Ich kann mir vorstellen, dass auch in Riva, dass in Rovereto, in Trient, in Pavia es Menschen gibt, die Hagers und seine Freunde Aktivitäten nicht so positiv sehen. Und wo immer das ist, kann dann auch der eine oder andere vielleicht etwas vermuten oder den richtigen Tipp geben. Oder ja, also wenn ich die Ermittlungsprotokolle lese, dann stoße ich immer wieder auf Zeugenaussagen, die eben an die Ermittler herangetreten sind und behaupten oder sagen, sie hätten das und das gehört und gesagt und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Jetzt geht es natürlich darum, das Hörensagen zu beweisen.
Das zu beweisen. Wie gesagt, du hast Hager öfters interviewt. Wie wird er denn nun mit diesen Vorwürfen umgehen? Also wie würdest du ihn als Typ beschreiben? Also wie geht es ihm im Moment im Hausarrest?
Als knallharter Kerl, den ich ihn kenne, wird er so reagieren, ich glaube schon eher auf der harten Seite. Also er wird immer vorausgesetzt, eben ich habe keine Ahnung, was er angestellt hat, ob er etwas angestellt hat, aber wenn er das nicht hat, dann wird er schon knallhart reagieren, denke ich, ja.
Ist Hagers Lebenswerk mit den Ermittlungen ramponiert bzw. seine Reputation angeschlagen?
Da wäre ich jetzt noch vorsichtig. Also die Ermittlungen stehen am Anfang, also das ganze Verfahren, sollte es zu einem Verfahren kommen, steht alles erst am Anfang. Das hängt jetzt davon aus, wie es weitergeht. Also sollte es wirklich etwas hängen bleiben, sollte es zu einem Strafverfahren kommen, dann ist er sicherlich ramponiert. Wenn es aber nicht dazu kommt, wenn er jetzt beweisen kann, dass er nichts Unlauteres getan hat, dann wäre er sogar stärker als je zuvor.
Norbert, ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dass du in Zukunft wieder für FF schreibst. Wir brauchen dich hier in unserer Redaktion und ich glaube vor allem unsere Leserinnen und Leser. Danke vielmals, dass du heute hier warst.
Danke, Verena, nochmals für die Blumen.
Ja, und mehr über Hagers Netz, so lautet übrigens der Titel, lesen Sie in der heute erschienenen FF. Mit allen bislang bekannten Details zu den Ermittlungen und auch einem Versuch, die Person Heinz-Peter Hager nachzuzeichnen. Wer der Wirtschaftsprüfer und Immobilienentwickler ist, wie er tickt und was ihn antreibt. Außerdem widmen wir uns in diesem Heft ausführlich der Rickertalschleife. Die Bauarbeiten haben sich jetzt schon verzögert, ungefähr um ein halbes Jahr. Und jetzt schon ist klar, dass es noch mindestens 2 Jahre dauern wird, bis die Züge ins Bustertal nicht mehr über Franzensfeste, sondern über die Rickertalschleife fahren. Die Fragen bleiben, lohnt sich der Aufwand und wird diese Eisenbahnbrücke den öffentlichen Nahverkehr in Südtirol tatsächlich revolutionieren? Das erklärte Ziel jedenfalls sind schnellere Verbindungen nach Bozen, ein engerer Takt, eine attraktive Bahn und damit auch weniger Verkehr auf den Straßen. Ob das tatsächlich klappen kann, dieser Frage geht Silke Hinterwallner in der aktuellen FF nach. Ja, und dann darf ich noch auf ein schönes Porträt verweisen, und zwar über Walli Tschortschenthaler. Ihre Kuchenkreationen haben sie bekannt gemacht. Insgesamt hat sie 3 Bücher veröffentlicht. Und auch heute noch steht sie fast jeden Tag in der Backstube ihres Cafés in Oberwildenbach und bäckt Kuchen und Torten nach eigenen Rezepten. Für ihre Gäste, wie sie sagt, aber auch für sich selbst. Ja, und sollten Sie noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sein? Unsere Redakteurinnen und Redakteure verraten Ihnen in der aktuellen Ausgabe insgesamt 11 Buchtipps. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!